Kurzer Hinweis, bevor die Folge mit Anil startet. Und zwar ist der Anil früher bekannt gewesen unter dem Namen Die Backbrüder. Und das hat sich im Zuge der Veröffentlichung jetzt geändert. Und das Ganze heißt teigtalente.de. Also nicht mehr Die Backbrüder, sondern Teigtalente. Und alle Angaben, wo ich sage im Podcast oder eher, schaut mal auf Die Backbrüder, geht einfach auf teigtalente.de. Also rein in die Folge.
Berlin.
Warum der Wunsch, Bäckermeister zu werden?
Weil ich hatte immer so ein bisschen, also einerseits dachte ich damals, dass man als Meister mehr verdient.
Mhm.
Und andererseits hatte ich aber immer so ein bisschen im Blick, also schon in der Ausbildung hatte ich immer so im Blick, in Außendienst für Bäckereien zu gehen.
Mhm.
Weil wir hatten dortmals halt auch so Berater, die immer wieder zu uns gekommen sind.
Ja.
Und für mich als junger Typ waren die so die Engel in Weiß. Ja? Die hatten halt immer komplett weiße Klamotten
an. Ja, hundertprozentig.
Und kamen dann rein und die haben immer alles gewusst, was man sie gefragt hat. Die wussten über alles Bescheid. Die haben immer so übelst geile Ware gemacht und so.
Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin mit interessanten Gesprächspartnern für alle und
Berlin, die Hauptstadt der Welt.
Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute zu Gast Anil Kumar.
Guten Tag, guten Morgen.
Sagt man Kumar oder Kumar?
Kumar.
Kumar. Und ja. Kumar, es hört sich jetzt erstmal indisch an für mich.
Ja, ich auch.
Ja?
Genau. Ja, ich habe indische Wurzeln und daher der Vorname und Nachname beides indisch.
Also ich würde auch sagen, der Dialekt sagte sofort, kommst du aus Indien.
Auf jeden Fall. Der kommt aus Baden-Württemberg.
Geil. Und in welcher Generation seid ihr schon in Deutschland?
Erste. Also mein Vater ist nach Deutschland gekommen, ich glaube.
Ich kann jetzt nicht mehr ernst. Indien und dann ich.
Ja. Okay. Ich glaube, als er 18 oder so, zwischen 18 und 20 war.
Ja. Okay. Und wie ist das
und Deutsch meine Mutter ist von Deutsche.
Deinem Papa?
Bitte?
Wie ist das Deutsch von deinem Papa?
Gut, fließend.
Ja. Okay. Hat aber so eine indische Note. So ein bisschen Massaman Curry.
So das... Er rollt so ein bisschen das R und vielleicht, also so Fachausdrücke und so weiter hat er jetzt nicht alle drauf, aber er redet ganz normal schon Deutsch. Also du kannst dich ganz normal mit ihm unterhalten.
Gut. Okay, und die sind noch in Baden-Württemberg, ja?
Nee, mein Vater in Köln und meine Mutter in Baden-Württemberg.
Ah ja, gut. Genau. Gut, okay, ich frage nicht weiter nach.
Ja.
Anil, die Leute fragen sich jetzt, was macht denn jetzt der Anil Kumar hier im Hauptstadt-Podcast? Das sage ich euch jetzt. Und zwar ist der Anil, der ist Bäckermeister, auch Betriebswirt des Handwerks. Und Anil hat einen krassen Backkurs, in dem er Leuten wie euch da zeigt, wie man ein vernünftiges, schönes Brot backt im Herzen von Berlin.
Genau.
Das ist richtig, oder?
Das ist genau richtig, ja.
Und wir sprechen heute so ein bisschen darüber, klar, was du an Berlin magst, an deiner Brotbackstadt, aber auch deinen Werdegang, wie du zum Bäcker geworden bist, Bäckermeister, aber auch, was die Idee des Kurses ist, wie man beim Kurs teilnehmen kann, was so die Inhalte sind. Und natürlich wird das hier am Ende auch wahrscheinlich eine kleine Verkaufsveranstaltung. Aber ist ja gar nicht schlimm.
Ja.
Also ich muss dir sagen, ich habe mal einen Kochkurs gemacht in Italien. Und da habe ich so gelernt, wie man so Pasta, so Nudeln macht. So, ne? Und ich muss sagen, ich finde Kurse mega gut. Es ist natürlich auch immer so ein kleines, so ein bisschen was aus der Komfortzone rausgehen, ne? Du gehst aktiv irgendwo hin, du bist der Unwissende und du gehst dahin, natürlich, weil du was lernen willst. Aber ich finde auch dieses, ja, Kollektiv, diese Gemeinschaft, es war immer sehr cool.
Ja. Das sehe ich genauso und deswegen habe ich irgendwo auch diese Backkurse ins Leben gerufen. Ich finde halt, man geht halt an solche Kurse, wie du gesagt hast, man will was lernen natürlich und dann geht man auch mit einer gewissen Anzahl an Personen, die alle das Gleiche wollen und meistens auf einem ähnlichen Stand sind. Ja, also man muss sich halt, niemand muss sich irgendwie zurücknehmen, weil er zu wenig über das Thema weiß oder so, sondern alle sind auf einem ungefähr gleichen Stand. Man ist dort als Kollektiv und hat für diese paar Stunden, wo man dieses Event macht, diesen Teamgedanken einfach.
Ja.
Und das finde ich, zieht einfach. Das ist einfach gut, das fühlt sich gut an für die Menschen und macht ja auch einfach Bock.
Lass uns dieses scheiß Brot in den Ofen schieben und lass uns es vertilgen. Team, können wir das schaffen? Ja, ja.
Ja. So in etwa finden dann die Kurse statt.
Okay. Dann kriegt ihr dann noch so ein Rambo-Stimmband um, ja?
Ein Rambo-Stimmband, ja. Das wäre vielleicht meine Idee. Ich habe eigentlich gerade eine Basecap an.
Ja. Macht das mal so richtig so
Rambo-Style.
So Karate-Kid-mäßig. Und dann, falls ihr euch beim Brot aufschneiden dann schneidet, dann könnt ihr es auch gleich mit Schießpulver ausbrennen, die Wunden.
Das wäre geil. Mit Backpulver, nicht mit Schießpulver.
Ja, Backpulver, stimmt. Ja. Und dann kriegt jeder so ein Survival-Kit, wie man in der Wildnis ein Brot backt. Okay. Das finde ich gut.
Ja, okay. Und so ist er auch entstanden in der Wildnis. Ja. Da hat Brotbacken angefangen.
Ja, okay. Ja, also da wurde quasi im Boden oder so.
Ja, in der, also ich weiß nicht genau, ob das in welcher Zeitepoche das war, aber es war halt schon so, dass man halt aus Getreide gerollt auf einem Stein, dann wird ja sozusagen Mehl draus. Mhm. Und das hat man mit Wasser angerührt, dass man es vertilgen konnte, dass es halt nicht so trocken war.
Ja.
Und irgendwann ist es einem vermutlich aus Versehen ins Feuer gefallen, dann hat man gemerkt, ups, da passiert ja was.
Ja. Okay. Ups, da passiert ja was. Du kannst jetzt auch die Überleitung zur nächsten Frage sein. Ups, was magst du denn in Berlin?
Ich liebe in Berlin die Vielseitigkeit und dass es für alles, was du machen willst, egal ob du im Fernsehen eine Dokumentation über Ping-Pong spielen siehst oder über Martial Arts oder über die Musikszene oder sonst irgendwas, in Berlin findest du immer Leute, die es auch machen. Du findest immer eine Szene dafür, für alles.
Ja,
und genauso halt auch fürs Backen. Also du findest hier halt Back-Enthusiasten, du findest hier Food-Enthusiasten.
Die Back-Ultras.
Ja, und hier gibt's ja alles, ja. Egal welchen Kurs oder was einen interessiert, in Berlin kann man halt alles machen. Und was ich auch total spannend finde, ist halt die Vielfalt an Restaurants. Ich bin jetzt seit 10 Jahren hier und ich gehe wirklich sehr viel in Restaurants essen und ich liebe das.
Ja.
Einfach verschiedene Kulturen, auch ja Restaurants wie peruanisch oder sowas, das würde man, also da, wo ich herkomme, in der Provinz, in der Nähe von Freiburg, da gibt's sowas nicht, da wird sowas wahrscheinlich auch niemals geben und in Berlin hast du halt immer gleich mehrere.
Ja.
Ja,
ja, okay, gut. Und was magst du nicht so an Berlin?
Schwierige Frage. Ich glaube, ich mag eigentlich alles an Berlin.
Ja.
Also ich lebe in Friedrichshain, und bin immer im Trubel. Das ist ja was viele, die vom Land hergezogen sind, nach ein paar Jahren nicht mehr so schön finden. Aber selbst das stört mich nicht.
Mhm.
Also so aus der Hüfte geschossen gibt's nichts, was mich stört an Berlin.
Okay. Wenn du Besuch aus der Heimat bekommst, irgendwie Freunde oder Familie, und die nicht zum ersten Mal in Berlin sind, was würdest du denen zeigen? So ein Tag mit Herrn Kuma.
Was ich sehr, sehr gerne mache, wenn Leute zu mir zu Besuch kommen und man diese normalen Dinge halt abgeklappert hat, dann gehe ich sehr gern mit denen nach Potsdam und schaue mir die Schlossgärten mit ihnen an und die Schlösser.
Okay.
Das finde ich extrem eindrucksvoll. Ich habe auch noch nie wirklich, ich habe das echt schon oft gemacht. Ich glaube, ich habe die Schlösser alle schon 15 Mal gesehen oder so. Mhm. Und ich habe auch noch nie jemand gesehen, der gesagt hat, es war kein cooler Ausflug. So, weil Potsdam ist auch selber total schön, es ist halt schnell zu erreichen auch. Und diese Gärten um das Sanssouci und das große Palais rum, die sind ja riesengroß. Das heißt, du kannst halt wirklich den ganzen Tag da durchschlendern.
Mhm.
Ja. Das auf jeden Fall.
Okay, und nochmal zurück zu Berlin. Was würdest du denn noch in Berlin zeigen, wenn man aus dem langweiligen Potsdam wieder hier ist?
Berliner Unterwelten fand ich auch ganz interessant, weil Berlin ist ja ziemlich unterbunkert.
Ja.
Und teilweise, also das weiß man halt oft gar nicht, da kommt man einfach durch eine U-Bahn-Station, da gibt's eine Tür in der Wand, dann geht man rein und plötzlich ist man in einem Bunker in Berlin.
Hast du auch was gewusst, dass ein direkter Zugang von den Unterwelten ins KitKat ist?
Nee.
Gibt's auch nicht.
Sehr gut.
Ja, stell dir mal vor. Die Bahnarbeiter gleich da rein, ins KitKat. Ja, gut. Ja, wo wir bei dem Thema sind, hast du so Lieblingsbars, Lieblingsclubs in Berlin? Wenn ja, dann zähl mal so 2, 3 auf.
Ja, also ich gehe jetzt ich gehe jetzt nicht mehr so viel in Clubs feiern, aber ich bin ja eben, wie gesagt, seit 10 Jahren hier und war ein paar Jahre sehr viel in Clubs feiern. Und ich bin im Sisyphus immer sehr viel abgehangen. Das fand ich einfach ein toller Club, schöner Club. Die Leute dort sind super cool drauf, ist ja viel Außenbereich und so. Immer geile Stimmung gewesen dort. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und was Bars angeht, auf jeden Fall, wenn man es ein bisschen ruhiger haben will so und nicht so ganz bargetrubelt, sondern einfach coole Drinks, richtig leckere, gut gemachte Drinks und eine entspannte Atmosphäre, dann auf jeden Fall die Haifischbar direkt am Boxi. Die ist ganz, ganz unscheinbar und eigentlich würde man vermuten, dass in der Gegend ja sehr viel Tourismus ist und so. Aber die sind vom Konzept halt genau so gemacht, die wollen das halt nicht haben, dass da Leute, die halt einfach einen 6-Euro-Cocktail haben wollen, dort reingehen. Das Publikum wollen die gar nicht haben. Und,
die Haifischbar oder Goldfischbar?
Haifischbar.
Wo ist
oder?
Die? Also es gibt eine Goldfischbar, es ist eine Cocktailbar.
In der Grünberger Straße, direkt an der Ecke dann zum Boxi.
Ja, also da gibt es auf jeden Fall die Goldfischbar, das weiß ich. Das ist eine noblere Cocktailbar, sag ich mal so.
So eine ziemlich kleine, urig innen drin so, mit bisschen Backsteinwänden
und
so.
Ja, genau, und nach hinten ist da so ein rund.
Ja, dann heißt die Goldfischbar.
Goldfischbar.
Ja. Nee, sorry,
dann ist die Goldfischbar. Anil hat quasi dem Goldfisch ein bisschen Backpulver gegeben und er ist zum Haifisch mutiert. Ja, genau. Okay, Goldfischbar heißt
ja,
die,
genau. Okay. Ja, die auf jeden Fall. Und wenn man dann halt doch, also ich fand die, ich an der Sonnenallee, die ist relativ neu, die heißt Torte, weil da früher irgendwie eine Tortenfabrik drin war oder so. Die ist schon ziemlich cool, die Bar, aber die auch immer richtig voll und da ist halt richtig Trubel auch die ganze Zeit.
Okay,
ja.
Gut.
Aber die zwei sind so die Go-To-Bars, wo ich empfehlen würde.
Und was sind die Go-To-Restaurants, wenn du gesagt hast, du bist restaurantsüchtig?
Auf jeden Fall direkt neben der Goldfischbar das Like. Das ist ein, ich glaube, aus Laos kommen die und machen so Asian-Style-Tapas, aber alles vegan.
Ja.
Und ich bin überhaupt nicht vegan, aber die Sachen dort schmecken einfach so lecker.
Das ist da, wo man auf diesen kleinen Kinderstühlen sitzt, ne? Diese bunten Dinger.
Ja, genau.
Okay.
Ja, genau. Und das andere ist an der Eberswalder Straße, Kochukaru nennt sich das.
Ja, was macht
das? Das ist sehr, also ziemlich hochklassig, so würde ich sagen. Auch überhaupt, also schon hochpreisig auch. Die haben ihr Konzept gewechselt vor ein paar Jahren. Man kann nur noch Menüs dort essen, nicht mehr à la carte. Und sie ist eine, ich glaube, Vietnamesin und ihr Mann ist ein Spanier und die haben diese beiden Küchen fusioniert und kochen halt in dem Style dann, aber auf einem wirklich, wirklich guten Niveau.
Okay.
Mich wundert es eigentlich schon fast, dass die noch keinen Stern haben, vielleicht kriegen sie noch einen.
Ja.
Und auch das ganze Konzept halt sehr durchdacht, auch über die Getränke, die man vorab kriegt und so.
Ja.
Wir haben uns, als ich das letzte Mal dort war, auch beraten lassen von der Chefin, und haben von ihr uns das Menü zusammenstellen lassen und alles mit Getränken und Weinbegleitung dazu und so. Und es war wirklich unfassbar gut.
Was hast du da gelöhnt?
Bestimmt 150 Euro pro Person dann.
Für ein Schnäppchen.
Ja, geht. Also ich glaube, es waren nur waren 3 oder 4 Gänge oder sowas.
Nö, ist schon sportlich auf jeden Fall.
Ja. Gut. Aber auf jeden Fall ist es wert. Und man muss ja nicht eine komplette Weinbegleitung und so dazu nehmen. Ich weiß es nicht, die Einzelpreise, aber ich glaube, man kriegt auch das kleinste Menü, wenn es mich nicht täuscht, für 75 Euro oder so.
Ja.
Ja.
Okay. Was sind denn deine Lieblingsbäckereien in Berlin?
Boah, das ist tatsächlich eine schwierige Frage.
Oder wo kauft Anil sein Brot, wenn er es nicht selbst gemacht hat?
Gibt's nicht. Aber also in Friedrichshain gibt es die Bäckerei Schubert in der Palisadenstraße. Das ist so eine richtig kleine, schöne Handwerksbäckerei mit einer sehr, sehr guten Qualität. Da stehen auch die Leute immer an. Die kann ich sehr empfehlen. Dann
gibt's auch am Boxi Neumanns oder sowas?
Ja.
Was meinst du, machen die ein Brot da auch selbst bei Neumanns? Weil das stehen die auch immer Schlange.
Neumanns ist doch eher so, Kaffee, so zum Frühstücken und
ja,
so.
Aber
so
da um die Ecke gibt es auch, glaube ich,
so. Neumanns Bäckerei, ja. Stimmt, genau. Ja, die machen ihre Sachen schon alle selber, soviel ich weiß.
Fand ich auch nicht schlecht.
Ja, die sind auch sehr gut. Da habe ich aber immer nur gefrühstückt. Also das Frühstück finde ich super, ja, diese belegten Brote, die die haben.
Ich kann mich ja also erinnern, meine Heimatstadt, wo ich herkomme, Ludwigslust, ne, da in der Nähe vom Bahnhof. Und da gab es immer einen Bäcker, Bäckerei Peters, glaube ich,
hieß der. Ja, kenn ich
sogar. Kennst du sogar.
Ja, der ist ein Großfilialist.
Bäckerei Peters?
Glaube ich, oder?
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich meine, oder früher war das so, dass das also auf jeden Fall dort, die haben dort ihren eigenen Kram gebacken. Also die wurden nicht beliefert, sondern wirklich so. Und dann ist da die Besitzerin, also irgendwann ist wahrscheinlich der Mann da verstorben oder so. Und dann war das die Frau, und die war nachher mit bis im hohen Alter, so keine Ahnung, Mitte 80 oder so, ist die dann auch in der Backstube rumgekraucht. Und das war so ein richtiger Drachen, der die ordentlich alle zusammengeschissen hat. Und da habe ich mir die Berliner gegessen, wie man ja in Berlin sagt, die Pfannkuchen und so. Mit Zucker drauf.
Ja.
Ich mochte eigentlich immer lieber mit Guss. Aber das war immer geil, so eine Bäckerei. Auch wenn ich irgendwo aus dem Urlaub komme und das Erste, was ich so mit Deutschland verbinde, sind eigentlich so Bäckereien. Obwohl ich selber wenig Brot esse und nicht so viel in Bäckereien gehe. Aber ich finde diesen Geruch einfach mega.
Voll, das ist auch so. Da steht ja irgendwie jeder drauf. Also mir war das vorher in meiner ganzen Zeit als Bäcker, war das mir gar nicht so bewusst, dass so viele Leute auf Brot stehen. Vielleicht hat sich das auch in meinem Bekanntenkreis vermehrt irgendwie über die letzten Jahre, aber sau viele Leute haben auch angefangen so zu backen und jeder steht auf Gebäck und findet frisches Brot einfach gut.
Bevor ich dich so uncharmant unterbrochen habe, du wolltest, glaube ich, noch eine weitere Bäckerei aufzählen, oder?
Genau, die Bäckerei, wir hatten die Bäckerei Schubert eben, dann die Bäckerei Rauch.
Rauch?
Ja. Auch in Friedrichshain, der hat zwei Läden, einmal Karl-Lade-Straße und einmal Sandino-Straße. Auch eine sehr gute Handwerksbäckerei. Und wenn man aus meinem Stadtteil rausgeht, würde ich auf jeden Fall empfehlen, in Wilmersdorf heißt der Stadtteil, glaube ich, Bäckermann heißt der.
Mhm.
Der hat Pariser Corso, am Pariser Corso hat er einen Laden und Pariser Platz und am Südwestkorso, genau.
Okay.
Und der Laden am Pariser Platz, also besonders wenn man so Frühstücksbrötchen will und so morgens, sehr, sehr, sehr schöner Laden, sehr eindrucksvoll und richtig leckere, gute belegte Brötchen und so Sachen.
Man hat ja so einen Eindruck, als wenn, egal ob es eine Fleischerei ist, eine Bäckerei, dass die ganzen Dinger zugemacht haben, aber jetzt irgendwie wieder öffnen.
Ja.
Ist das gerade so ein Trend, dass es wieder mehr zurück ins Handwerk geht?
Schon, was wir halt im Bäckereisektor erleben. Ich war da ja in dieser ganzen, durch meinen vorherigen Beruf, in dieser ganzen Bäckerei-Bubble, weil ich so Beratung gemacht habe, haben wir den Markt halt schon immer sehr genau beobachtet. Und es war schon so, dass in Corona, also ganz besonders in Corona, haben sehr, sehr viele Bäckereien zugemacht. Wir haben in Deutschland 10% aller Bäckereien innerhalb eines Jahres haben zugemacht. Und man hat aber schon gesehen oder man sieht immer noch, dass es so einen Trend gibt von so Vollhandwerkern, die auch ohne Backmischungen arbeiten und mit sehr langen Teigreifezeiten und so, also mit aufwendigen Prozessen, sich spezialisieren auf nur eine Sache. Die haben halt kein Riesensortiment mehr, die machen dann halt nur Brot oder zwei Brötchensorten dazu, aber dafür keine Kuchen, keine Torten. Spezialisieren sich auf eine Sache, machen die sehr, sehr gut und sind hochpreisig auf jeden Fall, ja, von der Positionierung her. Und deutschlandweit machen immer mehr von diesen Spezialisten auf. Und in Berlin werden so Konzepte ja sehr oft getestet. Ja. In Berlin gibt's Bäckereien, die machen nur Croissants. Nur Croissants oder nur Hefeschnecken. Nur Brot gibt's mehrere.
Was hältst du von Zeit für Brot?
Zeit für Brot ist ja so ein Konzept, nur dass die es halt größer gemacht haben. Ja. Die gibt es ja in mehreren Städten in Deutschland. Ich finde die Qualität von denen besonders, also gerade im Brotbereich finde ich es sehr stark.
Okay.
Die haben sich auch deutlich verbessert in den, wann habe ich die kennengelernt? Bestimmt, ja, wo ich hergekommen bin, so vor 10 Jahren, dann vor neun Jahren oder so.
Mhm.
Und da fand ich es zumindest in Berlin nicht so stark. Habe aber letztes Jahr wieder Brot von denen gegessen und war sehr begeistert von denen im Dinkelbrot.
Ja. Und die sind ja auch, also die stehen ja wirklich Schlange, aber auch für ihre Zimtschnecken.
Ja, ja.
Da stehen ja Schlange.
Ja, ich habe erst gestern mit einem Kumpel über diese Zimtschnecken gesprochen, tatsächlich. Ja. Ich habe sie aber schon lange nicht mehr gegessen, ich kann es gar nicht sagen.
Schmeckt gut. Also ich kann da auch nur sagen, schmeckt oder schmeckt nicht.
Wenn die Leute so Schlange stehen, dann müssen sie gut sein.
Und so ein Brot, wenn, also das Geilste ist ja irgendwie ein frisches Krustenbrot, wenn das also wirklich frisch ist, du es aufschneidest, Butter rauf und irgendwie, keine Ahnung, früher dann Bierschinken draufgepackt habe oder sowas. Ja. Das ist halt das Geilste überhaupt. Ja. Also wirklich, ich esse wenig Brot, also meistens so eine Scheibe so zwischendurch mal mit einem gekochten Ei, so als Snack. Aber manchmal denkt man sich auch so, warum muss ich abends immer fett kochen oder so? Einfach mal frisches Brot mit geilem Aufschnitt.
Ja, einfach der Brotzeit.
Genau. Ja. So, aber jetzt sind wir schon mitten im Thema. Wie ist denn das Brot zum Anil gekommen?
Tatsächlich so richtig romantische Geschichte. Ich hatte eine da wo ich aufgewachsen bin, war direkt nebendran eine Bäckerei.
Ja.
Und der Sohn dieser Bäckerei ist ab Grundschule Klasse 1 mit mir in die Klasse gegangen. Und der hat mich ab und zu halt zu sich eingeladen, um zu spielen, wie man das als Kind halt so macht. Und anstatt mit ihm zu spielen, bin ich immer in die Backstube gerannt.
Ja.
Und bin dort immer abgehangen dann. Und sein Vater, der Chef der Bäckerei, der war so ein Typ, wenn du halt in die Backstube gekommen bist, dann gab es nicht rumstehen und zugucken. Jeder musste immer was tun.
Ja.
Und der hat mir halt sehr früh dann schon einen Besen in die Hand gegeben und hat mir halt so kleine Aufgaben gegeben.
Ja, feg mal hier die Brotkrumm zusammen und, und zurück in die Theke.
Das nicht, ja. Aber so feg mal hier den zusammen und irgendwelche Brötchen dann mal
Kinderarbeit ist doch schön.
Abgesetzt. Ja, genau. So. Nee, es war nicht bezahlt, deswegen ist keine Kinderarbeit.
Okay.
Ja, und so bin ich dort halt immer abgehangen und dann habe ich irgendwann angefangen, einen Ferienjob dort halt zu machen.
Mhm.
Und das hat sich einfach gesteigert. Also ich habe sehr früh dort in der Regelmäßigkeit einfach gearbeitet. Erst in den Ferien immer. Das war dann Standard, immer in den Ferien. Und in den Ferien wurde dann irgendwann auch am Wochenende. Und dann habe ich schon zu Schulzeiten noch immer Freitag bis Sonntag, also Freitag, Samstag und Sonntag in der Bäckerei gearbeitet. Und die haben mir dann, also irgendwann wurde halt aus Boden zusammenfegen auch, haben die mir gezeigt, wie man Teig rund macht und Teig bearbeitet und so. Und dann lag es irgendwie nahe, Bäcker zu werden. Aber ich muss sagen, ich weiß es noch, wie ich das nie vorhatte. So, wo ich dann 14 war und so und das Ende der Schule in Sicht war, da hatte ich nie vor, Bäcker zu werden.
8. Klasse, Ende der Schule in Sicht.
Ja, so neunte oder zehnte war ja Ende, so, oder?
Ja.
Was habe ich Realschule gemacht? Da ist zehnte Ende.
8. Klasse, ne?
Ne, zehnte, oder?
Ja.
Ja, genau.
Ja. Okay.
Ja.
Zehnte, ja.
Ja. Und wie alt war ich da? 15? Ja, weil dann bin ich in die Ausbildung gegangen und bin dann gerade 16 geworden.
Genau. Ja.
Ja. Ja, und
bei ihm?
Genau, ich habe bei ihm dann die Ausbildung gemacht.
War ein Arsch?
Nee. Überhaupt nicht. Er war sehr, sehr, sehr streng.
Ja. War doch ein Arsch.
Nee, will ich so überhaupt nicht sagen. Also sehr, sehr streng.
Ja.
Und das hat mir auf jeden Fall sehr gut getan, auch in den jungen Jahren.
Warst du so ein bisschen verpeilt oder so ein
bisschen? Nee, ich war einfach ein Raudi. Verpeilt überhaupt nicht.
Ein
Raudi? Aber ein Raudi, ja. Ich habe immer Scheiße gebaut.
Ja? Ja, also immer. Hast du dich geprügelt und so?
Auch, ja.
Ehrlich?
Ja.
Anil? Junge Mensch, du hast so eine Teddybär-Knopfaugen.
Ja.
Das bist doch kein Raudi.
Ja, das hat sich halt dann ergeben. Also,
ja. Also, wie war das? Also, einfach als Bock gehabt, dich zu prügeln.
Ja, keine Ahnung, das ist falscher Umgang und so, will man vielleicht so sagen, ja.
Okay, und dann hat er dich so ein bisschen.
Und er hat mich halt unter seine Fittiche genommen, ja. Und er war sehr, also wirklich extrem qualitätsbewusst. Die Bäckerei läuft auch wie Sau auch immer noch und macht einfach immer noch Top-Ware. Und der hat mich dann halt so unter seine Fittiche genommen und mir alles halt gezeigt. Ich habe eine wirklich sehr gute Ausbildung dort gehabt. Ich habe zwar sehr, sehr viel gearbeitet, aber ich bin aus der Ausbildung rausgegangen und konnte wirklich allein stehen, also alleine alle Aufgaben, die man in der Bäckerei machen muss, konnte ich machen. Und du wirst es selber wissen aus der Fleischerbranche, wie das mit Azubis so ist. Viele kommen aus der Ausbildung raus und können nichts.
Ja, können nicht mal die Schuhe zusammenbinden.
Ja, und
brauchst du auch nicht Gummistiefel.
Ja, genau. Vieles. Also natürlich, einiges kann man dem Azubi vielleicht selber zuschreiben, aber einen großen Teil hat einfach der Ausbilder damit zu tun, der ja schon dafür sorgen kann, wie sich der Azubi halt entwickelt. Und der Chef dort, mein Ausbildungsleiter, der hat es einfach im Griff gehabt. Also ja. Der hat es einfach sehr gut gemacht.
Wie viele Leute wart ihr da an der Backstube?
Wo ich angefangen habe, waren wir zu viert. Mhm. Und das hat sich aber reduziert. Und wir waren dann eigentlich, den größten Teil waren wir beide alleine.
Krass.
Den größten Teil der Ausbildung. Und dann gerade Samstag an einem starken Tag war dann manchmal noch ein anderer Bäcker da, der ausgeholfen hat. Aber die meiste Zeit waren wir alleine.
Und wie sieht es jetzt aus? Du meinst, es läuft immer noch wie Sau? Hat er da...
Immer noch so. Also er ist immer noch alleine und hat halt immer so Helfer, die ihm bestimmte Dinge abnehmen, aber größtenteils alleine.
Stehst du noch im Kontakt zu ihm?
Jetzt nicht mehr so richtig, aber ich war lange in Kontakt mit ihm noch, ja.
Dann vielleicht nimmst du heute mal aus dem Gespräch mit, ruf ihn mal wieder an.
Ja, und mal fragen, wie es ihm geht.
Ja, wie geht's? Ja,
ich glaube, der geht jetzt langsam so auf die Rente zu.
Ja.
Und dann wird das ist sehr schade, also das weiß ich genau, dass die Bäckerei nicht weitergeführt wird. Die wird verkauft. Oder was heißt verkauft? Nicht die Bäckerei wird verkauft, sondern die Bäckerei wird geschlossen. Und das Grundstück und das Haus und so weiter übernimmt, glaube ich, sein Sohn, wenn es mich nicht täuscht. Und der ist Architekt oder so und der baut das alles aus dann.
Ich nehme an, mit dem spielst du nicht mehr.
Nee.
Aber hast du ja eh nicht. Du hast ja eh dann.
Nee, ich bin ja immer in die Backstube.
Ja, okay. Ja. So, und dann hast du aber in der Bude noch weiter gearbeitet als.
Ein Jahr habe ich dort noch weitergearbeitet.
Ja.
Und dann bin ich ja so langsam auf die Volljährigkeit, glaube ich, zugegangen. Oder war ich dort volljährig? Ja, ich glaube, ich war dann 18 oder so. Und da habe ich dann halt, ich habe ja vorhin mal kurz angerissen, dass ich da so viel gearbeitet habe. Und irgendwann hatte ich dann auch so ein bisschen die Schnauze voll von viel Arbeiten, weil ich gesehen habe, dass es auch 8 Stunden Arbeitstage gibt.
Ja.
Und dann sind wir zuerst nicht so ganz im Guten auseinandergegangen.
Mhm.
Dann bin ich, und ich habe mir dann halt einen anderen Job gesucht, bin in eine andere Bäckerei gegangen und so.
Hast du ihn einmal kurz verprügelt vorher?
Ja, verbal zumindest. Also, und genau, ein Jahr war ich bei ihm und dann bin ich halt so von Bäckerei zu Bäckerei so ein bisschen
gezingelt, ja. Okay. Wie so ein Tischler, der dann einmal so auf große Tour geht.
Ja, nicht ganz so, das wäre ja noch total spannend. Das also
cool,
so,
oder?
Ja, so.
Eigentlich, wenn das jedes Handwerk machen müsste.
Wie nennt man das nochmal?
Das nennt sich auf die Zunft.
Auf die Walz.
Walz.
Auf die Walz, ja. Das kann jedes Handwerk machen, genau.
Ja, kann?
Ja, ja. Ja, ja.
Schon vor, gehst du als Fleischer mit deinem Messerkoffer durch die Dörfer, läufst mit einer blutverschmierten Schürze rum.
Ja, so, ob das dann so ablaufen wird.
Ja. Okay, cool.
Ja. Nee, aber das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich bin dann halt in eine Bäckerei dort im Ort, aber eine Großbäckerei gegangen, habe da ganz normal gearbeitet halt. Und
warum der Wunsch, Bäckermeister zu werden?
Weil ich hatte immer so ein bisschen, also einerseits dachte ich damals, dass man als Meister mehr verdient. Und andererseits hatte ich aber immer so ein bisschen im Blick, also schon in der Ausbildung hatte ich immer so im Blick, in Außendienst für Bäckereien zu gehen. Weil wir hatten dortmals halt auch so Berater, die immer wieder zu uns gekommen sind.
Ja.
Und für mich als junger Typ waren die so die Engel in Weiß. Ja? Die hatten halt immer komplett weiße Klamotten an.
Ja, ja, hundertprozentig.
Und kamen dann rein und die haben immer alles gewusst, was man sie gefragt hat. Die wussten über alles Bescheid. Die haben immer so übelst geile Ware gemacht und so.
Kamen immer mit dem Dienstwagen an.
Ja, genau. Man hat
immer gedacht, die filmen Geld.
Und
die haben auch immer einen langen Kittel wahrscheinlich angehabt, ne? Im Vergleich zu denen, die in der Backstube waren, die haben immer wahrscheinlich eine kurze Jacke angehabt.
Nee, das nicht.
Nee?
Also diese Kittel nicht, das hatten halt diese Verkaufsleiter und so
von denen dann. Das war für mich immer so, auch in der Fleischerei, die mit einem langen Kittel, die über die Knie ging, das waren die Höhergestellten.
Ah, wirklich? Ich habe immer gedacht, das sind so schon die Höhergestellten, doch schon, aber das sah für mich immer so kloppihaft aus, weil für mich hat... so, das kam auch von meinem Chef damals so ein bisschen, also wer nichts arbeitet mit den Händen so, wer nicht schafft und nicht fertig vom Schaffen ist, der ist auch nichts wert so. Ja. Und wenn die halt mit dem Kittel reingekommen sind und keinen Teig in die Hand genommen haben, dann waren sie nur Störenfriede.
Ja, ist ja so.
Ja. Und und weil man diesen Außendienstjob halt, mit dem ich geliebäugelt hatte, den kann man halt nur machen, wenn man einen Meister hatte. Und deswegen stand schon sehr früh für mich fest, dass ich einen Meister machen will.
Okay, Anil, du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, du warst ja insgesamt 15 Jahre in der Backbranche, in der Backindustrie unterwegs, 7 Jahre als Bäcker, dann aber auch 7 Jahre im Außendienst und dann hast du ja letztes Jahr dann gesagt, nee, willst nicht, du hast so viel Erfahrung gesammelt aus deinem Job, wirklich im Handwerk, aber auch du weißt, was die Bedarfe sind von irgendwie großen Bäckereien, aber auch von den Endkonsumenten und hast dann ja irgendwie gesagt, ich will jetzt meinen Backkurs machen, ich will mein eigenes Ding machen.
Genau.
Erzähl mal, was ging dir da durch den Kopf?
Der Bäckereimarkt hat sich halt super stark verändert und ich habe halt gemerkt, dass dass der Endverbraucher, der in eine Bäckerei geht, ganz oft nicht bereit ist, halt das nötige Geld zu zahlen für gutes Brot und so weiter. Ja, Qualität wurde nicht so richtig gewertschätzt, aber auf der anderen Seite gab es halt in meinem Bekanntenkreis schon immer die Leute, die wissen wollten, wo kann man gutes Brot kaufen. Und wenn ich es aber auch bei einem Bäcker kaufe, wo es mir schmeckt, wie kann ich sicher sein, dass die Zutaten da drin, also dass da keine Zusatzstoffe und so weiter drin sind, weil man das ja durch die Medien auch immer hört, dass mit Backmischungen gearbeitet wird und so weiter. Und halt, wie ich es ganz am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt habe, dass dieser Event-Charakter halt für mich immer so ein Ding war. Und da habe ich gedacht, vielleicht kann man das beides so ein bisschen verbinden, dass ich halt mein Wissen, was ich über die Jahre gesammelt habe, besonders auch mit diesem mit dem Wissen der Industrie, dass ich halt genau über alles, also über vieles halt, was in der Industrie passiert, so Bescheid weiß. Und dass ich den Leuten halt zeigen kann, wie können sie zu Hause ihr Brot backen und dann auch ganz genau wissen, was halt drin ist. So, das war ein bisschen der Gedanke.
Kurze Zwischenfrage. Du hast ja das nicht verteufelt, aber das ist so stehen lassen, so Backmischungen nutzen. Ja. Was ist das Schlimme an Backmischungen oder das Schlechte?
Nee, daran ist überhaupt nichts schlimm. Also okay. Das will ich ganz vorab nehmen. Ich habe dir ja 7 Jahre lang solche Backmischungen verkauft. Das war unser Business. Ja. Und da ist überhaupt nichts schlimm dran. Okay. Also ganz im Gegenteil.
Standardisiertes Produkt im Endeffekt.
Es ist ein standardisiertes Produkt und es hat absolut seine Daseinsberechtigung für gewisse Prozesse halt einfach, ja. Und ich habe ja jahrelang diese Brote auch gegessen mit Backmischungen und so weiter. Ich habe da gar nichts dagegen.
Ja.
Letzten Endes ist halt trotzdem so, dass der Endverbraucher halt gerne einfach eine kurze Zutatenliste hat.
Ja.
Ja. Und genau wissen will, was da halt passiert. Und egal in welche Bäckerei du reingehst oder in welches Lebensmittelgeschäft, sag ich mal, du hast ja gar keinen Überblick darüber, weil die Gesetzgebung halt einfach so ist, dass man da nicht alles draufschreiben muss.
Vielleicht als kleinen Endverbrauchertipp, wenn man irgendwie sich die Mühe macht, zum Beispiel bei Penny in der Backabteilung, guckt, was da so für Zutaten drin sind, wovor muss man quasi die Ohren spitzen und wo muss man Obacht machen? Also wenn das drinsteht, sollte man es vielleicht nicht kaufen, weil ist nicht so geil.
Naja, ich will, also darauf habe ich nicht so eine richtige Antwort, weil ich das so nicht sehe. Also nee, du wirst nichts finden auf der Zutatenliste, wo ich sage, das ist gefährlich oder sowas. Weil diese Inhaltsstoffe sind ja auch immer bis hinten gegen getestet und alles drum und dran. Ja. Aber es geht einfach darum, dass wenn jemand, also ich werde ganz oft gefragt, was ist das gesündeste Brot? Und diese Frage ist halt so, so groß, weil dieser Gesundheitsaspekt ist halt immer die Frage, worauf willst du jetzt achten? Und oft hat man ja diesen Gedanken, ich esse Vollkornbrot, damit tue ich mir was Gutes. Dazu muss man aber wissen, dass oft in Vollkornbroten aus geschmacklichen Gründen halt einfach sehr viel Zucker in Form von Malz zugegeben wird, also Malzzucker oder so. Und das ist ja dann irgendwie wieder nicht das, was man will.
Ja.
Das heißt, wenn ich halt zu einem Vollkornbrot greife und hinten auf die Zutatenliste gucke, dann sollte ich nicht, weil es Gift für mich ist, sondern einfach mit dem, was ich erreichen will, sollte ich einfach aufpassen, was da drin ist. Ja?
Lass uns das mal, diese Frage unter diesem Aspekt, unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Wenn ich jetzt auf meine Gesundheit achten will und ich möchte, keine Ahnung, wenig Weizenprodukte nehmen, dann ist ja Dinkel irgendwie voll im Rennen, oder Vollkorn. Ich möchte eigentlich gesundheitsbewusst sein und möchte quasi nicht irgendwie, wenn ich das kaufe, aber dann nicht wissen, dass ich da irgendwie noch mehr Zucker mitkaufe. Also worauf muss ich da achten? Du hast ja gerade schon gesagt, Malz, Zucker, wird ja auch aus färbenden Gesichtspunkten manchmal zugegeben, ne?
Ja, Malzextrakt dann. Genau, das sind halt unterschiedliche Malze dann, die zum Süßen wird man halt deutlich mehr halt hinzufügen.
Ja.
Und das sieht man ja auch anhand der Zutatenliste, die ist ja immer in absteigender Reihenfolge. Das heißt, wenn halt diese Zuckerstoffe, also entweder steht direkt Zucker drauf oder es steht halt Malz drauf. Je weiter oben das steht, je weiter früher das kommt, desto mehr ist halt einfach drin. Und man sieht es ja auch an den Nährwerten, wenn man drauf guckt, wie viel Zucker im Brot drin ist. Und darauf würde ich halt achten, dass das nicht gegeben ist. Aber da kann ich auch gleich sagen, dass wenn man industriell gefertigtes Brot kauft, hat man das immer zu hohen Mengen drin.
Ja.
Daher würde ich dann eher auch darauf achten, dass man halt viel Saaten zu sich nimmt und so, dass halt viel Ballaststoffe drin sind, ne? Also dass Leinsaaten, Kürbiskerne, so eine Geschichten halt in diesem Gesundheitskontext.
Ja. Okay, also das ist aber, glaube ich, schon mal ein ganz guter Tipp, dass man eigentlich denkt, hey, Vollkornbrot ist gut, aber kann auch nachteilig sein.
Ja, total. Und vor allen Dingen, wenn ich halt Weizenvollkorn, also du kannst ja auch einen Vollkorn-Toast kaufen, aber das Toast ist bestimmt nicht geil für deinen Körper so, und trotzdem steht Vollkorn drauf.
Ja.
Das muss einem halt
weil da ab und zu ein paar Körner drin sind, ne?
Ja, das hat halt, ja, das ist ja trotzdem sehr fein vermahlen, ja. Also natürlich ist in Vollkorn irgendwie mehr Ballaststoff drin als in normalem Getreide, also in dem Vergleich schon. Aber dennoch ist ein Vollkorn-Toast im Vollkornbereich das Schlechteste, was du halt machen kannst. So.
Wenn wir nochmal, eine Frage nochmal zum Brot, was macht deiner Meinung nach aus einem Brot ein gutes Brot oder ein sehr gutes Brot?
Ja, auf jeden Fall eine feste, krosse Kruste. Auf jeden Fall, weil da steckt der ganze Geschmack drin. Und dann eine saftige Krume, also das Innere des Brotes nennt man ja Krume, die muss richtig schön saftig und schmatzig, sage ich immer, sein, dass es halt auch mehrere Tage frisch hält. Ja, genau so.
Okay.
Ja, weil vielerlei wird ja Brot so nach 2 Tagen einfach trocken.
Mhm.
Ja.
Und wenn das Brot trocken ist, mache ich es so, ich halte es kurz unter dem Wasserhahn und back's dann wieder auf oder pack's im Toaster und dann ist es wieder bombenfrisch. Also vom Geschmack her, dann ist es wieder schön. Wirklich?
Wirklich, ja.
Ja, schon gemacht. Okay.
Ich kenne das nur mit halt so besprühen, ein bisschen mit Wasser und so, aber ich habe das noch nie so wirklich ausprobiert.
Ich mache das nicht, dass du es dann ausbringen kannst. Nee, ich halte es kurz, jede Seite einmal unter dem Wasserhahn und dann, wenn du es aufbackst oder backst, sag mal Becken, aufbackst?
Aufbacken.
Aufbackst. Ja. Dann ist es wirklich wieder, als wenn du es frisch und noch geiler.
Ach echt?
Mach das mal. Also das ist wirklich, deshalb manchmal im Brot irgendwie, keine Ahnung, eine Woche lang und das ist schon steinhart und dann mache ich das wieder so und dann ist wieder geil.
Da lerne sogar ich was. Ja,
klar.
Also vom, das macht für mich schon Sinn, so ein bisschen vom Prozess her, dass man es halt zumindest wieder auf einen gewissen Stand halt quasi so bringt. Ja. Aber letzten Endes muss man ja trotzdem sagen, man muss ja diesen Schritt nur gehen, wenn das Brot halt eine schlechte Qualität hat irgendwo so. Ja. Wenn es ein gutes Brot ist, dann hält sich das halt einfach.
Ja, aber auch um diese Kruste halt wieder zu, die ist ja auch nach 3 Tagen irgendwie.
Auf jeden Fall.
Nicht geil. Ja. Und dann, wenn du es dann wieder ein bisschen backst im Backofen oder im Toaster, dann ist halt auch wieder geil.
Ja, das auf jeden Fall. Also klar, es hat halt natürlich, den Alterungsprozess hält man ja nicht auf. Ja. Also man kann nur, also anhand der Rezepturen der Herstellung kann man nur dafür sorgen, dass es halt irgendwie eine akzeptable Frischhaltung erhält. Mhm. Aber ich sage auch immer, so ein Brot sollte halt nach 3 Tagen dann auch aufgegessen sein.
Ja.
Wenn man halt irgendwie eine Woche zu Hause am Brot essen will, es gibt halt schon die Sorten, irgendwie schwere Vollkornbrot und so, mit denen man das dann machen kann. Aber ich sag mal, wenn wir so im normalen Mischbrotbereich uns bewegen, dann sollte einfach nach 3 Tagen das Brot aufgegessen sein. Ja. Ansonsten sollte man vielleicht auch ein kleineres kaufen oder so. Ja.
Okay, Daniel. Lass uns nochmal zurückspringen, nachdem ich dich abgelenkt habe vom richtigen Pfade hier, zu deinem Backkurs.
Ja.
Für wen ist dein Backkurs geeignet?
Für jeden, der Bock hat, sein eigenes Brot zu backen, egal welches Level. Also Vollanfänger, die Kurse sind wirklich so gemacht, dass der absolute Anfänger, der noch nie Teig in der Hand hatte, in der Lage ist, am nächsten Tag sein eigenes Brot zu backen.
Mhm.
Und bis jetzt, also wurde mir gezeigt, dass das möglich ist. Die Rezepte sind halt ganz einfach aufgebaut und ich führe die Leute Schritt für Schritt ran, dass die dann halt quasi das am nächsten Tag theoretisch einfach nachmachen können. Und sie kriegen von mir auch alles mit, um direkt loslegen zu können.
Ja.
Aber auch für Fortgeschrittene, weil ich kann ja im Kurs, ich habe meistens unterschiedliche Teilnehmer drin auf verschiedenen Leveln und ich kann im Kurs schon immer ein bisschen auch flexibler sein.
Mhm.
Und selbst wenn man schon öfter zu Hause gebacken hat und auch gute Ergebnisse hat, ich bin mir sicher, dass man in meinem Kurs immer irgendwelche Mehrwerte für sich mitnehmen kann, irgendwelche Informationen, die man noch nicht hatte, die man noch verbessern kann, ja. Weil Backen ist so ein komplexes Thema. Mhm. Das höre ich auch immer wieder und da lernt man einfach nicht aus. Selbst ich nach meinen 15 Jahren Erfahrung habe da noch nicht ausgelernt. So.
Wie läuft ein Backkurs bei dir im Detail ab?
Also die Teilnehmer kommen rein, werden erstmal begrüßt, kriegen einen Drink zur Lockerung in die Hand. Es gibt immer schön Bierchen, Säckchen und irgendwelche Limos. Dann erzähle ich ein bisschen was zu mir und dann starten wir eigentlich direkt rein. Ich lasse den ersten Teig laufen, dann besprechen wir so ein bisschen die Zutaten, während der läuft in der Teigmaschine, dann besprechen wir so ein bisschen die Zutaten. Warum setzt man gewisse Zutaten ein? Weil ich arbeite, also zum Beispiel jetzt die aktuellen Kurse drehen sich ums Thema Sauerteig, Sauerteigherstellung, Backen mit Sauerteig. Dann geht es darum, warum muss man Sauerteig zusetzen? Wieso hat man es gemacht? Worauf kommt es an? Wie pflegt man den Sauerteig? Wie kann man ihn zu Hause weiterführen von Tag zu Tag über lange Zeit und so? Dann haben wir den Teig halt irgendwann auf dem Tisch und dann ist halt hands-on, ne? Dann darf jeder mit ran.
Ja.
Ich animiere dann auch wirklich jeden so immer dazu, dass man auch wirklich den Teig halt in der Hand hat. Ich zeige dann einmal nicht, wie wir im Profibereich das machen, den Teig rund zu wirken, sondern wie man dem Teig halt wirklich als voller Anfänger eine schöne Form geben kann, worauf man zu achten hat und so. Und dann machen wir zwei verschiedene Brotsorten. Und ich zeige halt immer so Tricks, worauf muss man dann bei der Teigherstellung achten, worauf muss man bei der Gare und im Ofen dann achten. Also all diese einzelnen Steps werden durchgemacht und genau beschrieben. Und wenn die Brote dann aus dem Ofen sind und alle das Brot gefeiert haben, wird es auch schön angeschnitten.
Ja.
Und dann gibt es eine Brotzeit, wie sich das gehört. Und dann wird direkt verzehrt.
Was kommt drauf auf die Brotzeit?
Ja, ich habe halt immer so, ich bereite dann so Platten vor mit verschiedenen Wurstsorten drauf und mit Käse und so. Und bei der Buchung wird immer gefragt, ob jemand vegan oder vegetarisch ist. Dann gibt's halt, also vegetarisch gibt's sowieso immer, weil der Käse dabei ist. Und wenn aber jemand vegan ist, dann gibt's auch vegane Aufschnitte und Aufstriche und so Sachen.
Ja. Und was kostet ein Kurs bei dir?
Die Sauerteig-Masterclass, die aktuell läuft, die kostet 99 Euro. Und dafür hat man dann halt einen vierstündigen Kurs, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Und im Mai starten wir mit den Grillgebäck-Backkursen. Da geht es dann um Baguettes und Fladenbrote, auch mit Inhalten in den Gebäcken, wie getrocknete Tomaten und so. Die kosten 110 Euro.
Ja, und kann man danach seine Sachen, die man gebacken hat, auch mitnehmen?
Ja, ja. Also wir backen dort immer ziemlich große Mengen, dass jeder Teilnehmer nicht nur ein Brot mitnehmen kann. Also meistens gehen die richtig so mit vollen Händen raus.
Ja.
Weil es geht ja auch darum, dass jeder mehrere Brote mal in der Hand hatte bei der Teigbereitung halt so, ne? Und deswegen mache ich halt größere Mengen und dann kann jeder da so viel mitnehmen, wie er will.
Und das Brot kann man sich auch einfrieren dann, oder?
Genau.
Ja. Okay.
Das ist auch immer so eine Frage, die in jedem Kurs kommt. Ja. Wie kann man das Brot am besten halten? Ja, und das erkläre ich dort dann auch. Und deswegen nehmen sie wahrscheinlich immer Tüten voll mit. So.
Also ich würde es, wie der Tipp vom Fleischer, ich würde es vorab in Scheiben schneiden, portioniert, vielleicht vier Scheiben in einen so einen Gefrierbeutel rein oder so. Und dann hat man, und dann die Scheiben einfach im Toaster rein oder im Backofen, dann hat man portionsgerecht wieder geiles, frisches, knuspriges Brot.
Ja, total. Kann man auf jeden Fall so machen.
Ja. Und wo findet der Kurs statt?
In der vorhin erwähnten Bäckerei Rauch in der Kaladestraße.
Ja.
Da habe ich mich also für die Kurse eingemietet. Die haben schöne Räumlichkeiten, die der Größe und dem Ziel, was ich da, also das, was ich vermitteln will, einfach auch entsprechen.
Und was glaubst du, was macht dein Backkurs besonders im Gegensatz zu anderen Brotbackkursen, die so in Berlin unterwegs sind?
Der große Unterschied ist, dass sie hier einfach vom Profi lernen. Also es ist kein Kurs vom Hobbybäcker zum Hobbybäcker, sondern vom Bäckermeister, der 15 Jahre Erfahrung in dem Bereich hat und halt eben auch Erfahrungen im Handwerk, aber auch Erfahrungen in der Industrie. Ja. Und ich kann mit den Mythen, die man oft hört, kann ich halt aufräumen.
Ja.
Und so gut wie jede Frage, die da einfach im Kurs gestellt wird, einfach auch beantworten durch die jahrelange Erfahrung. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Unterschied.
Und die Kurse sind so wie heute, wir nehmen auf dem Freitag auf, das ist eine Abendveranstaltung dann auf dem Freitag. Also auch, wenn man sagt, man möchte jemandem was Gutes tun, was verschenken, das kann man halt auch für so einen freitaglichen Abend schon gut machen, ne?
Voll, also es findet immer freitags abends 18 Uhr statt, 18 bis 22 Uhr dann.
Geil, da ist man natürlich, wenn du die da ordentlich beköstigt hast, ist man nachher auch ganz gut angetrunken mit Bier und Sekt.
Ja, das ja, wenn man möchte schon, ja, ja. Auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall immer genug am Start. So.
Ja. Cool.
Und es soll ja auch, also das ist mir auch ganz wichtig, es soll ja auch so Eventcharakter haben, ja. Es soll nicht eine Veranstaltung sein, wo alle brav da sitzen und dastehen und dann erkläre ich ein bisschen am Whiteboard, sondern es geht um Hands-on und alle haben Bock und man macht jetzt dann ein geiles Brot zusammen und dann soll man sein, dann darf man sein gemachtes Brot auch einfach feiern, so, ja.
Ja, okay. okay. Und wie kann man jetzt final, also jetzt kommt die Verkaufsaktion hier, wie kann man deinen Kurs am besten buchen?
Entweder direkt über unsere Homepage, diebackbrüder.de, oder über die Seite rausgegangen.de. Die hosten ganz viele Veranstaltungen in Berlin, über die verkaufe ich meine Tickets und dort findet man auch die Kurse und kann, also immer die aktuellen Kurse und kann dort buchen.
Ja. Okay, Aniel, und du hast mir ja auch gesagt, du hast was für unsere Hörer mitgebracht, und zwar einen Gutschein. Also wenn ihr jetzt Bock habt, diesen Kurs zu kaufen und sagt, ja, ich möchte mein eigenes Brot machen in der Karl-Lade-Straße mit Aniel zusammen, kriegt ihr heute einmaliges Angebot, also wann immer ihr den Podcast dann hört, einen Gutschein in Höhe von 10%. Und ihr müsst dann beim Kaufprozess einfach die Buchstaben HSP, also für Hauptstadt-Podcast, HSP10 eingeben. Und dann bekommt ihr auf den Kurs 10% Rabatt. Vielen Dank, Aniel, dafür. Ist auf jeden Fall mega Deal.
Ja, danke, dass ich hier dabei sein durfte und über meinen Backkurs berichten durfte.
Klar, Aniel, gerne. Und wenn sich das irgendwie weiterentwickelt, wir können auch gerne nochmal Teil 2 dazu machen.
Sehr gerne, ja.
Ansonsten meine letzte Frage an dich. Wen soll ich als nächsten Gast im Hauptstadt-Podcast einladen? Hast du jemanden, von dem du schon mal mehr hören wolltest?
Ja, also bezogen auf diese, auf mein Thema, ja, die Bäckereien, würde ich sogar den Joachim Zahn von meiner alten Firma empfehlen, hier einzuladen, weil der einfach sehr, sehr viel zu erzählen hat zu dem ganzen Thema. Die betreuen auch ganz viele Bäckereien in Berlin und kennen den Markt sehr, sehr gut. Und ich glaube, das, das wäre sehr spannend.
Aber das ist nicht dein alter Backpapi aus der Backstube, sondern das ist von deiner Firma, wo du als Außendienstler, als Vertriebler gearbeitet hast.
Ne? Als Vertriebler gearbeitet habe und er ist der Verkaufsleiter Deutschland.
Okay. Genau. Okay. Gut, ja, den lade ich gerne ein oder du stellst den Kontakt her. Vielen lieben Dank.
Genau.
Gut, Daniel. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr habt da eine Menge mitnehmen können zum Thema Brot. Ich glaube, Brot, muss man nicht sagen, essen wir es alle gerne und ist ein krasses Thema und vor allen Dingen, ich meine jetzt mit deinem Backkurs, klar gibt es Backkurse, wie du schon meintest, ne, von Hobbybäckern hin zum weiteren Hobbybäcker und hier einfach einen Unterschied zu machen vom Vollprofi, vom Bäckermeister, von irgendwie der schon wirklich Einblick aus der Branche hat und da jetzt einen krassen Backkurs hands-on irgendwie mitzumachen, finde ich schon echt ein cooles Konzept.
Ja.
Also würde ich mich auch selber mal freuen, das mal mitzumachen.
Ja, denn heute Abend geht's los.
Ja, beim nächsten Mal sag gerne Bescheid, nehme ich meine Freundin mit. Gut, Aniel, vielen lieben Dank für deine Zeit, hat Spaß gemacht.
Ja, für dich auch, danke dir.
Ciao.
Bis dann, ciao.
I've been looking for freedom. Diese Folge wurde produziert von Next Gen Podcast, deiner Full-Service-Podcast-Agentur aus
Berlin, die Hauptstadt der Welt.